Bear Down, Bears-Fans, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Into the Bears Bamboozle Podcast des deutschen Podcasts der German Bears Cave e.V. und unserer Chicago Bears. Ich bin Arne, heute euer Host, und mit dabei sind die alten Boxenluder Matthias und Marc. Herzlich willkommen.
Wie geht's euch? Moin. Moin Arne, danke für die tolle Begrüßung. Ja, so hat mich jetzt tatsächlich noch nie jemand genannt, aber ja, es gibt immer wieder mal wieder ein neues First. Ich freue mich dabei zu sein und habe richtig Lust auf die Folge.
Es ist immer das erste Mal, und wir sind ja auch kein jugendfreier Podcast, von daher, let's go. Marc.
Ja, moin. Ich freue mich wieder da zu sein. Ja, ich habe Bock, und ich glaube, wir haben eine gute Folge am Start.
Ja, wir haben heute was ganz Exquisites für euch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge angekündigt hatten. Ich glaube nicht. Nein, zustimmendes Kopfschütteln. Und zwar haben wir heute für euch jeder, weil wir haben uns auch keine Kosten und Mühen gescheut, jeder einen Mockdraft für euch vorbereitet, weil wir dachten, so langsam, ne, ist April, wird Zeit. Und ich glaube, da sind ein paar sehr spannende Ergebnisse bei rumgekommen.
Ja, genau. Wir haben für euch quasi einen Mockdraft mitgebracht, oder drei Mockdrafts mitgebracht. Wir haben uns alle drei hingesetzt und gesagt, ja, wir gucken mal, wie könnte diesen Monat der Draft am Ende ausgehen. Und sind die Bears-Picks alle durchgegangen. Ja, alle vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es am Ende ausgeht.
Ja, du hast dann gesagt, wir haben uns nicht abgesprochen. Und wir haben eben, kurz bevor wir drüber gequatscht haben, festgestellt, dass wir doch auch sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse haben. Grob von dem, was wir besprochen haben. Und ich würde sagen, bevor wir zu viel Zeit verlieren, weil ich glaube, das wird einen Moment dauern, starten einfach rein. Und ich nehme einfach mal den First Overall Pick vorweg, weil ich würde schätzen, da haben wir alle den gleichen genommen.
Wenn nicht, Jaden Daniels.
Sagt J.J. McCarthy. Oh, was? Nein, ich habe da Caleb Williams natürlich an der 1. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, außer Ryan Poles hat was ganz Wildes gesehen auf irgendeinem anderen Pro Day bei North Carolina oder wo auch immer.
Ja, ich bin auch mit an 1 Caleb Williams. Ich glaube, Caleb Williams haben wir zur Genüge besprochen. Und ja, für mich der ganz klare Pick an der 1.
Ja, es gab ja noch so zu der Zeit, als Fields noch im Roster war, waren ja immer mal wieder so die Solidarisierungsrufe auch mit Fields aus den Reihen von Ex-Spielern, Ex- oder Beratern und auch Beatwritern. Aber man muss sagen, seit sich das Thema so gelegt hat und klar ist, okay, Justin Fields ist bei den Pittsburgh Steelers untergekommen, ich habe da überhaupt nichts vergleichsweise mehr gelesen. Also, dass irgendwie jetzt ein J.J. McCarthy auf einmal hochgepusht wird als Number One Pick oder auch ein Drake May. Ich lese nichts zu Drake May, nichts zu Jaden Daniels. Also, es ist, was ich mitbekomme, nur noch Caleb. Habt ihr da das gleiche Gefühl?
Also, es wird hier und da, ja, es gibt so ein paar Leute, die immer noch ein bisschen diskutieren, sagen, ah ja, aber Jaden Daniels würde ich auch irgendwo feiern, oder es gibt sogar auch ein paar, die Drake May preferen, aber die große Mehrheit ist doch eher dabei zu sagen, Caleb Williams oder nichts, nach dem Motto. Selbst die Trade Talks sind ziemlich eingeschlafen mittlerweile.
Ja, genau, das meine ich ja. Also es ist einfach, ich finde ziemlich übereinstimmend, dass es Caleb ist, auch in Bears Twitter, das sich sehr oft nicht einig ist, um das mal, gelindert zu sagen. Ja, Caleb an 1, muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu diskutieren. Wir haben auch eine Quarterback-Folge gemacht. Marc hat die mit Rocky gemeinsam gemacht. Könnt ihr mal im Channel noch schauen, falls ihr die verpasst haben solltet. Sehr ausführlich, sehr cool geworden. Und wir haben alle drei Caleb an 1.
Ja, und ich glaube, dann fängt es wirklich an, spannend zu werden, weil das ist, wie wir jetzt schon gesagt haben, so der Konsens irgendwie, dass Caleb Williams an 1 geht. Und ja, an 9 wird es dann spannend, ne? Weil der ein oder andere Spieler geht vom Board. Wir haben mal so, oder ich habe diverse Mockdrafts gemacht, bis ich irgendwie mal auch das Value gefunden habe, das ich für realistisch und auch irgendwie angemessen halte, weil man so ein bisschen gucken muss, was brauchen wir? Picken wir nach Need? Picken wir nach Best Player Available? Und da, glaube ich, sind ganz unterschiedliche Sachen bei rausgekommen. Aufgrund der Thematik im Off würde ich fast schon sagen, Matze statt du am besten mal rein. Denn da kann man mit Sicherheit über, ich würde sagen, in meiner Wahrnehmung, drei Positionsgruppen sprechen. Für wen hast du dich an 9 entschieden?
Ja, super spannend. Marc hat es gerade schon eingeleitet. Ich habe mich dafür Best Player Available entschieden. Das heißt, ich bin an 9 geblieben, trotz dessen, dass wir nur 4 Picks im Draft haben. Marc hat es schon angedeutet, die drei Positionen, die in Frage kommen, sind Edge, Wide Receiver oder Offensive Line. Und in meinem Mock ist das Board tatsächlich so gefallen, dass 4 Quarterbacks in den ersten 10 Picks vom Board gehen und alle 3 Top Receiver mit Marvin Harrison Jr., Malik Nabers und Romo Dunze. Deswegen ist es bei mir an 9 Joe Alt geworden. Mag vielleicht so ein bisschen der unsexy Pick sein, ist O-Line, und ich verstehe auch die Leute, die in dem Szenario dann eher Edge oder Downtrade bevorzugt hätten, weil man ja theoretisch mit Braxton Jones einen ganz okayen Tackle hat, also auf Left Tackle ganz okay aufgestellt ist. Aber genau das ist für mich der springende Punkt. Braxton Jones hat sich entwickelt, er ist okay, sicherlich keine Schwachstelle, aber wie lange schimpfen wir schon über unsere Offensive Line? Wie lange reden wir schon darüber, dass die löchrig ist? Jede Saison aufs Neue, immer und immer wieder. Letzte Saison gab es zwar Phasen, gerade so nach der Rückkehr von Tevin Jenkins, wo es mal durchaus stabil aussah, aber das Hole darin bleibt immer bestehen. Deswegen habe ich mich für Joe Alt entschieden. Vielleicht mal kurz zu Joe Alt. Seine Measurements, ist 6 Fuß 9 groß, sind 2,5 Meter mit 321 Pounds, ungefähr 145 Kilo und ist 2003er Jahrgang, also 21 Jahre jung. Ja, für mich Best Player Available an 9 und ja, mein klarer Pick, auch wenn es vielleicht nicht der Number One Need ist. Was sagt ihr denn dazu?
Ja, also bei Joe Alt, ich glaube, wenn er noch da ist, kannst du tatsächlich sehr stark darüber diskutieren, ihn da zu nehmen. Er ist mit Abstand der beste Left-Tackle-Prospect in diesem Draft. Einer der tatsächlich der Picks, die auch Top 5 gehen können, also ein Blue-Chipper, meiner Meinung nach. Und ich denke schon, dass man darüber diskutieren kann. Klar, Braxton Jones, du hast zwar kein Loch, du musst es nicht tun, kannst dich aber verbessern. Und Frage ist, willst du rein Best Player Available gehen, wie du es getan hast, oder willst du damit irgendwie ein Loch stopfen, das du damit natürlich nicht getan hast, aber es gibt dir Flexibilität, doch in der Line irgendwo noch ein bisschen zu schieben.
Ja, vor allem, also gerade als ich so ein bisschen angefangen habe, Offensive Line Tape zu gucken, habe ich gesehen, dass ich war am Anfang noch sehr, sehr hoch auf Olufashanu. Ich habe mich aber noch in ein, zwei andere Tackles verliebt, die aber aller Wahrscheinlichkeit auch in Runde 1 gehen. Aber Joe Alt ist wahrscheinlich Stand heute der kompletteste und beste Tackle. Wenn du in 3-4 Jahren guckst, kann ich mir gut vorstellen, dass Olufashanu sogar der bessere Spieler werden kann, weil ich das Upside ein bisschen höher sehe. Aber so all around, das ist ein Hühne. Ist richtig stark im Run-Blocking, ist sehr, sehr gut im Pass-Blocking, hat einen krassen Motor, also einen harten Effort, so wenn ich so sehe, der hört nicht auf, hat richtig, richtig gute Hände, und Size, Maße, das ist natürlich alles, ist absurd. In anderen Drafts würde er wahrscheinlich nochmal deutlich höher gehen, und ich kann den Pick auf jeden Fall nachvollziehen, weil wir sagen seit Jahren, boah, wir wollen an einem Punkt sein, wo wir nicht mehr nach Need, sondern nach BPA picken. Und in dem Szenario ist Joe Alt auf jeden Fall so ein Kandidat dafür. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du so einen hast, der sich in Richtung sogar Trent Williams entwickeln kann, und man sieht, wie der Impact von Trent Williams bei den 49ers ist, und wenn du deine O-Line, gerade mit einem Rookie, auf Quarterback, auf Left Tackle, wenn du die Blindside so protecten kannst, dann ist das, glaube ich, ein Riesending, vor allem mit den beiden Receivern. Du kannst deinem jungen Quarterback massig Zeit verschaffen und ist halt auch eine Premium-Position, die irgendwann sehr, sehr teuer wird, und du holst dir damit natürlich in diesem, wie viel bezahle ich einem Rookie, wie viel bezahle ich einem Elite-Spieler-Verhältnis, auf jeden Fall ein gutes Fenster schaffst. Deshalb nicht der sexiest Pick, aber grundsätzlich, ja, grundsätzlich glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Footballspieler.
Ja, das wären natürlich Back-to-Back Offensive Line Picks. Letztes Jahr Daniel Wright, dieses Jahr dann in meinem Mock-Draft Joe Ault. Und ganz ehrlich, mit Ault, Daniel Wright und Tevin Jenkins hat man dann ja 3 von 5 Cornerstones in der Offensive Line mal langfristig abgedeckt. Ja, ich rede auch von Tevin Jenkins langfristig. Ich hoffe einfach, dass es mit seiner Gesundheit endlich also sich bessert und er nicht ständig wieder verletzt ist. Macht für mich einen guten Eindruck, deswegen plane ich mit ihm auch langfristig und ich glaube, das wird unsere O-Line gut tun und nicht nur unsere O-Line, sondern auch unseren Nerven. Deswegen Joe Ault für mich an 9.
Ja, Arne, mach du mal weiter.
Alles klar. Und da haben wir da auch schon den ersten Trade, der in diesem Mockdraft von meiner Seite. Und zwar bin ich, weil zu dem Zeitpunkt war Joe Ault weg, wo ich vielleicht noch drüber nachgedacht hätte, Dallas Turner war weg, die 3 Wide Receiver und also sind keine 4 Quarterbacks gegangen quasi. Ne? Und dachte ich, okay, gut, reach ich hier für Latu, kann ich den später noch bekommen? Hat dann gedacht, ja komm, den krieg ich wahrscheinlich noch später, Jared Verse hätte ich noch drüber diskutieren können. Also habe ich gesagt, gut, trade ich zurück, habe mir die Angebote angeguckt und habe über das Value kann man vielleicht noch diskutieren, von den Bengals an 18, den 18, ihren Second-Round-Pick, den 49 und einen Third-Round-Pick bekommen, den 97er, im selben Draft, weil wir haben wenige Picks in diesem Draft und wir uns ein bisschen ausstaffieren und bin entsprechend an 18 zurück. Und da hatte ich dann gedacht, na, was mache ich jetzt? Wahrscheinlich hätte ich eher einen anderen Spieler, also hätte ich vielleicht, nee, also sinnhaftigerweise hätte ich wahrscheinlich eher einen anderen Spieler nehmen können, aber ich habe mich entschieden, weil ich den Jungen sexy finde, für Brian Thomas Jr., Wide Receiver, LSU.
Let's go!
An 18 war er da, Latu war zwei Picks vorher gegangen, Jared Verse war ein Pick vorher gegangen, naja gut, sag ich, Spiel gespielt, leider verloren, aber Brian Thomas. Ich habe über den Center noch nachgedacht, Paris Johnson. Wäre vielleicht weniger unsexy gewesen, also weniger sexy gewesen, aber safer für uns. Ich dachte aber, naja, komm, Brian Thomas ist ein geiler Typ, der ist da und der hat echt Potenzial. Da werden vor allem mit Keenan Allen, mit dem Alter, da irgendwo noch was rauszuholen.
Ja, vor allem Brian Thomas, ein Spieler, Wide Receiver aus LSU. Wurde so ein bisschen in den Schatten gestellt von Malik Nabers. Ist ein Spieler, hat eine Größe, ich glaube, von 6'4", hat einen guten Speed, hat, glaube ich, einen 4'4er Speed. Ist so das klassische Deep Threat, hat so ein paar Issues gehabt mit Effort, Drops und Route Running. Aber was er kann, ist halt, dass er unglaublich viel so Fade Slots läuft und da gewinnt, ist ein gutes Deep Threat, hat eine gewisse Größe, die diesem Bears-Team aktuell noch fehlt. Mag ich sehr gerne. Ich habe den tatsächlich ein bisschen später. Ich habe da nämlich so ein paar Issues bei Brian Thomas. Ist mein Wide Receiver 5. Und ich habe nach der Top 3 nämlich noch einen anderen. Aber Brian Thomas, glaube ich, vor allem, wenn du ihn nicht draftest, um da die Nummer 1 zu sein, glaube ich, im Kontext dieses Bears Wide Receiver Rooms eine sehr, sehr interessante Edition.
Du hast wahrscheinlich, vielleicht hast du ihn auch gedraftet, ich weiß nicht, dann nehme ich auch nichts vorweg. Nur ganz kurz da noch zu. Die Comp, die ich jetzt bisher am meisten gesehen hatte dazu, war irgendwo mit Tavis Bryant. Ja, und ich meine, als solange Tavis Bryant auf dem Feld war, war er gut. Und ich glaube, der Junge hat tatsächlich Potenzial, da auch mit bisschen Coaching, da noch einiges mehr rauszuholen. Das Talent ist da, die Größe ist vor allem da. Das war mir wichtig, dass, weil an der Outside uns Größe einfach noch gefehlt hat irgendwo und auch ein bisschen Physis. Und entsprechend war es da für mich Brian Thomas. Matze, ja, du kannst genau.
Ich finde Brian Thomas sehr, sehr sexy. Ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge oder ein paar Folgen davor schon angesprochen. Brian Thomas, mein absoluter Wide-Receiver-Crush. Und genau so eine Art Wide Receiver fehlt dem Bears Receiving Core einfach noch. Ich muss aber tatsächlich sagen, wenn an der Stelle JPJ noch verfügbar gewesen wäre, vor allem in Anbetracht mit der Compensation, die man bekommen hat, mit dem Second Rounder und dem Third Rounder und in Anbetracht der tiefen Receiver-Klasse, wäre ich wahrscheinlich, obwohl ich Brian Thomas sehr hoch habe, wahrscheinlich mit JPJ gegangen, einfach weil ich ihn als Prospect super outstanding finde und ganz klar der Number One Tier oder im Tier One der Center Prospects ist. Aber kann man beides argumentieren. Ich fände beides schlüssig, wäre aber wahrscheinlich im Zweifel dann bei JPJ gewesen.
Habe ich im Nachhinein auch gedacht, dachte aber komm, jetzt habe ich Bock und muss mich jetzt nicht entscheiden zwischen Adonai Mitchell und Brian Thomas. Da ist meine Wahl da auf Thomas gefallen in dem Moment.
Ja, um das gerade nochmal zu ergänzen, ich habe gerade nochmal geguckt, weil ich mir die Maße und Daten zu Brian Thomas gar nicht rausgeschrieben habe. Brian Thomas ist 6'3 groß, wiegt 209 Pfund und ist tatsächlich ein 40-Yard-Dash von 4'33 gelaufen. Ist also mit ordentlich Speed unterwegs, hat eine gute Größe und hat in dieser LSU-Offense mit Jaden Daniels, der ja ein ultra produktives Jahr hatte, auch richtig, richtig geliefert. Also ich glaube, gerade wenn er in diese Offense reinkommt, ich glaube, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, dass er in einer oder anderen Hinsicht vielleicht ein bisschen roh noch ist, aber dass er gerade, wenn er diesen Wide Receiver 3 Spot hat, auf jeden Fall da reinwachsen kann und er ausreichend Zeit bekommt, um diese Waffe zu werden. Man muss ja so ein bisschen überlegen, wie lange verpflichtet man Keenan Allen jetzt nach dem einen Jahr, dass er noch Vertrag hat. Und mit Brian Thomas hat man, glaube ich, sofort einen Impact, auf das sich gegnerische Defensive Coordinator einstellen müssen, als auch mittel- bis langfristig ein Spieler, der sich zu einer absoluten Waffe entwickeln kann.
Exakt. Und er ist halt nicht gezwungen, Nummer 1 und Nummer 2 zu sein, sondern Nummer 3, Nummer 2, was dazwischen, hat Chance, da hat er nämlich wenig Erfahrung in der Press-Coverage, da noch ein bisschen mitzulernen und genau. Marc?
Ja, ich bin tatsächlich auch den Weg gegangen, weil ich eigentlich, so wie ich dich im Vorfeld immer gehört habe und wie ich dich so eingeschätzt hätte und wenn wir so gequatscht haben, hätte ich bei dir mit einem ganz anderen Pick gerechnet. Ich bin nämlich auch zurückgetradet. Wenn man dann aber mal guckt, wir lassen ja jetzt das eine oder andere an neun liegen, weil es gibt mit Sicherheit Szenarien, in denen man an neun eventuell Rome Odunze, ich glaube noch eher als Malik Nabers, ich glaube im Konsens ist Malik Nabers höher als Rome Odunze, zumindest das, was ich so wahrnehme, ist mein Wide Receiver 2. Rome Odunze wäre in, und ihr habt es fast schon überall gelesen und gehört, in allen anderen Jahren wäre, vielleicht außer in dem Jahr mit Jamar Chase, wäre Rome Odunze der Wide Receiver 1 gewesen, genauso wie mit Malik Nabers. Rome Odunze wäre da eine Option, weil wenn man Best Play Available geht und Rome Odunze da ist, gibt es, glaube ich, wenige Szenarien, in denen man ihn dann nicht nimmt. Denn vielleicht auch nochmal zu der Personalie, weil wir jetzt, weil sowohl Matze als auch ich, Arne als auch ich zurücktraden, Rome Odunze natürlich kein Thema ist. Rome Odunze, ein absolut physischer Spieler, ein klassischer Ex-Receiver mit 6'2", mit richtig gutem Route-Running. Und was ich gelesen habe, und das fand ich sowas von absurd, Rome Odunze hatte eine Catch-Rate bei 50-50 Balls von über 70%. Im Vergleich, damit ihr es einordnen könnt, Marvin Harrison Jr. war bei ungefähr 55%. Diese 70% sind, also ich habe noch nie, glaube ich, so eine Zahl gesehen, das ist sowas von Elite, wenn ein Receiver 50-50 Balls mit einer 70%igen Catchrate runterholt, ist ein guter Route-Runner, ist super physisch, ist groß, ist schnell und was man beim Combine gesehen hat, hat diesen absoluten Effort. Er ist ja noch länger geblieben, weil ihm seine Zeiten nicht gepasst haben und also das war wirklich, wirklich beeindruckend, was er da so an den Tag gelegt hat. Der andere Spieler oder die andere Positionsgruppe, über die wir natürlich jetzt so früh im Draft nicht reden, ist Edge. Und da bin ich von ausgegangen, dass du, Arne, in die Richtung gehst, weil für mich hat sich das immer so angehört, als hättest du Jared Verse so hoch. Wären wahrscheinlich die zwei Spieler, Jared Verse und Dallas Turner, die da diskutabel sind. Wir sind, glaube ich, alle bei Laiatu Latu ein bisschen tiefer. Ja, das sind halt auch noch zwei Spieler. Vielleicht könnt ihr noch kurz was dazu sagen, weil die jetzt beide nicht mehr vorkommen und eine absolute Position of Need und ein realistisches Szenario für Ende April sind. Ja, was haltet ihr von den Spielern?
Ja, also Dallas Turner wäre tatsächlich so ein der Spieler gewesen, wenn er nicht schon weg gewesen wäre, den ich wahrscheinlich an dem Pick dann auch sonst genommen hätte, weil wir tatsächlich ja den Need haben und wir haben es ja auch schon angesprochen in anderen Folgen. Der Dallas Turner kommt von Alabama, ist da Edge Defender gewesen, logischerweise 6'3 groß, 247 Pfund, hat ein richtig starkes Jahr gehabt mit 11 Sacks, 29 Tackles in Pass Rush mit in Pass Rush Snaps und hat unglaublich viel gespielt, ist ein richtig guter Pass Rusher. Im Run-Stopping hat er so ein bisschen seine Schwächen, die er aber dann entsprechend lernen kann. Und sein Hand-Placement ist ein bisschen inconsistent. Das sind so die Schwächen. Aber mit dem Rest, ja, mit der Athletik, er ist eine 4-4-6 gelaufen, er ist eine 40,5 hoch gesprungen, 10,7 weit. Also da entsprechend, macht ihm dann da keiner was vor. Und wäre da entsprechend mein Pick gewesen, über den ich da hätte diskutieren können an 9, wenn er da gewesen wäre.
Ja, und man muss ja sagen, Edge wäre wahrscheinlich, wenn wir nur auf unsere Needs schauen und was für Needs stehen ganz, ganz oben und ganz klar heraus, wäre Edge wahrscheinlich Need Nummer 1 und wahrscheinlich die logischste Schlussfolgerung an 9 zu picken. Ich glaube, wir sind aber alle nicht ganz sold. Also es sind gute Prospects, Jared Burris, Dallas Turner, es sind sehr gute Prospects, auf keinen Fall falsch verstehen. Aber ich glaube, wir sind dann doch nicht alle drei, glaube ich, nicht ganz so hoch, dass man sagt, okay, man muss an 9 unbedingt Edge draften, obwohl wir eben diesen großen Need auf Edge haben. Das ist ja so die Krux an der Sache, oder?
Jein, tatsächlich. Da bin ich ein bisschen höher bei den Prospects. Also ich finde, wenn man gerade Dallas Turner und Jared Verse vergleicht, ist Jared Verse für mich vielleicht sogar der sicherere Pick. Der höhere Floor, das höhere Upside alleine, du hast es eben, oder ihr habt es eben gesagt, das athletische Profil bei Dallas Turner ist absurd. Dallas Turner ist für mich ein Spieler, der auch sonst wahrscheinlich, wenn dieser Draft gerade was Tackle, Quarterbacks und Receiver angeht, ein safer Top-5-Pick in anderen Jahren. Denn ich bin der festen Überzeugung und ich habe auch eine Statistik gesehen, dass gerade, also da ging es darum, wie teuer werden Spieler bezahlt im Vergleich zu der Position, an der sie gedraftet wurden. Und Edge war da ziemlich weit oben. Das bedeutet, am Ende des Tages, dass hochgepickte Edge-Rusher auch oft dir die Sicherheit geben, dass sie qualitativ leisten. Und bei Dallas Turner, und das ist halt der Punkt, man muss es auch immer so ein bisschen im Rahmen Positional Value sehen und auch mit dem Contract. Du hast 5 Jahre einen Spieler, der ein absoluter Elite-Pass-Rusher werden kann, zu einem saugünstigen Vertrag. Deshalb ist das für mich definitiv ein Thema, was man ansprechen muss. Und ich glaube, dass ein Spieler, der den Bears sofort weiterhelfen könnte, ich glaube nicht, dass er so weit wie hieß er, von der Edge Rusher von den Texans, der letztes Jahr früh gedraftet wurde. Will Anderson, danke. Genau. So weit dahinter sehe ich ihn gar nicht. Deshalb, ich bin ein Riesenfan von Dallas Turner, alleine aufgrund des athletischen Profils. Ja, wir haben es jetzt breit getreten. In unseren Mock-Drafts gehen wir weder Wide Receiver noch Edge Rusher an 9. Bei dir, Arne, lag es ja so ein bisschen daran, wie das Board gefallen ist. Ich habe mich vorher schon fast festgelegt, egal wie das Board aussah. Ich habe Mocks gemacht, da war Odunze noch da. Ich habe Mocks gemacht, da war Dallas Turner noch da. Ich habe mich dazu entschieden, das halte ich gar nicht für so unrealistisch. Ich habe einen Trade eingefädelt mit den Steelers. Die Steelers picken an 20 und habe dafür mich so ein bisschen an dem Trade damals zwischen den Bears und den Giants orientiert, als die Bears Justin Fields gepickt haben. Jetzt ist an der Stelle nicht unbedingt der Top-Quarterback mehr da, aber die Steelers brauchen sowohl Wide-Receiver-Hilfe als auch Tackle-Hilfe. Das heißt, entweder ist einer der Top-Tackles noch da oder vielleicht sogar Odunze. Ich habe eben mit Matze so ein bisschen gequatscht, weil ich mich nicht festlegen konnte, welchen Mock ich am Ende nehmen soll. Ich habe mich jetzt festgelegt, denn der andere Wide Receiver, den ich über Brian Thomas hätte, wäre A.D. Mitchell. Ich bin aber einen anderen Weg gegangen. Ich bin tatsächlich den Weg gegangen, den du ausgeschlagen hast, Arne, frecherweise. Und ich bin mit Jackson Powers Johnson gegangen. Center aus Ohio ist 6 Fuß 3 groß, wiegt 328 Pfund, eine gute Wingspan, gute Armlänge, Handsize ist in Ordnung, hat jetzt nicht so viel getestet, deshalb haben wir da nicht die die Zahlen aus dem Combine, aber Jackson Powers Johnson ist in meiner Wahrnehmung der mit Abstand beste Interior Offensive Liner und das deckt sich irgendwo mit dem Need. Wir haben zwar in der Offseason ein bisschen was Interior gemacht, aber wenn man überlegt, was die Chiefs beispielsweise mit Creed Humphrey gemacht haben, dann sehe ich da gewisse Parallelen, weil auch JPJ hat ein enormes athletisches Profil und da, genau da kommt irgendwie auch die oder der Bezug zu Ryan Poles ins Spiel, denn Ryan Poles liebt athletische Linemen. Jackson Powers Johnson ist für mich vielleicht sogar der beste Athlet Interior. Der hat super fluide Hüften, bewegt sich super schnell, kann sich super gut lateral bewegen, hat super starke Schultern, super starke Hände und eine absolut exzellente Quickness. Ja, und ich glaube, in jedem Mock, in jeder Preview sieht man irgendwo Jackson Powers Johnson relativ weit oben, denn er bringt die Stärke mit, ne, die ganzen anderen genannten Themen. Was ein bisschen negativ noch ist, ist, dass er ja ein bisschen zu aufrecht spielt. Aber grundsätzlich finde ich, an Position 20 kommt sowohl das Need als auch die Qualität des Spielers wunderbar zusammen. Und ich glaube, man kann ihn im Worst Case sogar ein Jahr sitzen lassen, wenn man jetzt den Starting Center meint, gefunden zu haben. Aber ich glaube, dass JPJ dieser Line unglaublich viel Stabilität bringt. Und man hat es gesehen, beispielsweise in Philadelphia, wie wichtig so ein guter Center, gerade auch im Rahmen der Entwicklung, und wenn man das so ein bisschen zukünftig prognostiziert, dann weiß man, wie wichtig der Center für die Offensive Line ist und für den Quarterback. Und ich glaube, so eine zuverlässige Option in der Mitte der Offensive Line kann die Offense nochmal auf ein ganz anderes Level heben.
Ja, wir hatten ihn halt gerade schon.
Ist total fair. Also, wie gesagt, ich habe wirklich gestruggelt. Ich dachte mir aber, komm, ich nehme dann doch lieber den Wide Receiver Pick in der Klasse, weil Brian Thomas mir einfach dann dem Moment sexier war. Aber ich habe es eben schon gesagt, JPJ wäre mein absoluter zweiter Pick an der Stelle gewesen, weil, wie du sagst, wir dann tatsächlich diesen athletischen Center haben, der uns die O-Line festigt, höchstwahrscheinlich für die nächsten 5, wenn nicht sogar mehr Jahre, und wir dann auch wieder diese 3 Cornerstones in der O-Line haben, wie Matze das ja schon hatte, aber mit Wright, Jenkins, den ich auch verlängerungswürdig sehe, und halt dann JPJ in der Mitte.
Ja, ich finde JPJ, ich glaube, wenn wir in der Range, also wenn wir einen Downtrade machen und in die Range 15 bis 24, weil ich glaube, arg viel weiter fällt er nicht, ist JPJ für mich ganz klar, also was heißt ganz klar, ist auf jeden Fall der Pick, den ich gehen würde, auch wenn die Wide Receiver natürlich sexy sind. Wir haben es gerade schon angesprochen, JPJ eine absolute Maschine und wird für uns langfristig in der Line sehr viel Mehrwert bieten.
Ganz kurz, hattest du deine Trade Compensation genannt?
Ich hoffe. Ich habe zumindest gesagt, dass ich die angelehnt habe. Nee, ich habe mich verquasselt natürlich. Angelehnt an den Justin Fields Trade nämlich. Und weil kein Quarterback mehr da ist, habe ich das so ein bisschen abgeschwächt. Ich habe mit den Steelers getradet von 9 für die 20. den Second-Round-Pick der Steelers mit 51 und einen 25 Second-Round-Pick.
Alright. Nice. Und da habt ihr es gehört. Habt ihr sonst noch was? Ich habe eine Sache, die wollte ich noch honorable mention erwähnen. Eine Positionsgruppe, an die man auch hätte denken können, wo ich auch kurz drüber nachgedacht hatte. Dann dachte ich, komm, weiß nicht, ich will unserem Second-Rounder von letztem Jahr noch ein bisschen was gönnen. Und zwar Defensive Tackle, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, Free Tech war immer noch so ein bisschen in Diskussion. Und da gab es auch ein paar interessante Prospects, auch noch an 18 bei mir, mit Jazar Newton und Byron Murphy II. Da gibt ja, glaube ich, zwei Byron Murphys als Defensive Tackles in dem Draft. Und die wollte ich nur noch kurz erwähnen, nicht damit die Leute denken, wir hätten es vergessen. Haben wir nämlich nicht.
Ja, also für mich ist tatsächlich der einzige oder einzig interessante Defensive Tackle für eine erste Runde, jetzt nicht First Round Prospect, das ist der andere auch, aber für die Situation, in der sich die Bears befinden, ist, glaube ich, Murphy der eine Defensive Tackle, den ich deutlich lieber mag und den ich picken würde und auch gerne sehen würde, aber ich glaube zumindest, weil ich habe auch so ein bisschen geguckt, wie ich einschätze, wer wann geht, weil du machst ja auch manchmal Mockdrafts, ich habe den ersten Mock, den ich gemacht habe, da war Marvin Harrison Jr. an 9 noch da, ne, so, dann den brauche ich gar nicht weitermachen, weil sind wir uns, glaube ich, alle einig, das wird nicht passieren, und genauso habe ich es mit Murphy auch gehabt, ich glaube nicht, dass er so weit fällt, ich glaube, dass er der erste Defensive Tackle ist, der vom Board geht, und ich glaube, dass er vor 20 geht.
Alright, ja, gut, würde ja passen, also bei mir waren 18 noch da, aber dann ist er da 19 dann gegangen, aber nichtsdestotrotz. Gehen wir in die nächste Runde. Wenn wir so weitermachen, Mats hat dann keinen Pick in der zweiten Runde, sondern nur Marc und ich. Und ich habe
keinen Uptrade. Keinen Uptrade in Runde 2.
Ich hatte es mir tatsächlich überlegt, aber unser Draftkapital von nächstem Jahr ist mir zu wertvoll, dass ich jetzt hier ein Shitload of Picks loswerde, nur um in die zweite Runde noch zu kommen. Ist natürlich ein spannender Gedanke, aber habe ich jetzt in dem Szenario nicht gemacht, und ich bin gespannt, wen ihr euch aussucht.
Ja, dann fange ich einfach an, weil ich habe den früheren Pick mit 49. und ja, du hast ja angesprochen, wen ich eigentlich in der ersten Runde gepickt hatte, was du da so dir gedacht hättest, Marc. Ich habe es in der zweiten Runde getan, weil ich dachte, ja, wir haben den Need of Edge, aber nicht so, dass ich in der ersten Runde nehmen würde. Da hätte ich entweder JPJ oder also eher auf Offense noch gesetzt, weil ich gerne mehr Geld und mehr Talent in Offense mal investiert sehen würde bei den Bears. Und habe mich an 49 für Chris Presswell, auch von Alabama, entschieden. Defensive End. Hat ein gutes athletisches Profil auch. Ist entsprechend auch gekommen. Nein, gar nicht gekommen worden. Ein gutes athletisches Profil. Sehr explosive. Hat eine gute Stärke dabei. Hat natürlich, sonst wäre ein First Runner, auch seine Schwächen. Was Timing bei den Pass-Rush-Moves angeht, zum Beispiel, oder wenn er die Corner, also um den Offensive Tackle rumgehen muss, ist er ein bisschen steif, aber hat ein gutes Jahr abgeliefert. Letztes Jahr mit 13 Sacks, 22 Tackles und gleich vielen Run-Stops wie auch Dallas Turner in derselben Defense. Und hatte ein 4-6 40-Yard-Dash, also ist okay, 6-3, 251 Pfund, war mein Pick an der Stelle, fand ich da, nach dem, was noch da war, in der zweiten Runde, recht sexy.
Ja, sehr athletischer Edge-Rusher, also Breswell ist sehr, ich glaube, sein Hauptaugenmerk, er glänzt durch Athletik, er glänzt durch seinen Quick-Release, und ich glaub, dass da schon einiges an Potenzial da ist. Vor allem die Kombination aus Power und Speed. Ich hatte vorhin gelesen, er squattet 705 Pounds. Ist auch eine stattliche Zahl. Also ja. Der Mann hat auf jeden Fall Power in seinen Hamstrings und vor allem auch beim Bizeps. Ja.
Und es ist ja auch so, dass er in unserer Defensive Line nicht der Number One Pass Rusher sein muss. Er hat dann auch Zeit, sich entsprechend auf der anderen Seite zu entwickeln. zu lernen auch von Montez Sweat und sicherlich anderen Veteranen, weil wir höchstwahrscheinlich noch ein Veteran sein werden. Ich glaube, da kommen wir auch gar nicht drum herum. Und dachte mir, komm, Entwicklungspotenzial hat er, hat zumindest eine gute Base, einen guten Floor als zumindest Rotational Player, aber auch ein Ceiling als Impact Player zu werden. Und ich glaube, das ist ja das, was wir uns im Endeffekt wünschen.
Ja, grundsätzlich mag ich den Pick. Er ist tatsächlich, Braswell ist in meinen Box quasi nie bis zu mir gefallen, wenn ich zurückgetradet bin. Guter Passrusher, und ich glaube, dass du irgendwann in diesem Draft und lieber früh als spät Edge adressieren musst. Ja. Wenn du, und damit, das war so meine Sorge, ne, weil ich sehe natürlich am liebsten an 9 einen der 3 genannten Spieler. Aber dieser Second-Round-Pick, und wenn du in der ersten Runde und in meinen Augen auch mit den beiden besseren Spielern gehst, mit Joe Alt oder Rome Odunze, dann habe ich richtig Bauchschmerzen mit dem Edge-Rush, weil es hat letztes Jahr zwar funktioniert, aber ich will nicht mit dem Marcus Walker als unserem zweiten Starting-Edge-Rusher in die Season gehen. Deshalb wahrscheinlich eine sehr, sehr logische Entscheidung. Ist ja so ein bisschen untergegangen in der Saison und vom Namen her, weil er auch irgendwie sein kongenialer Partner so abgerissen hat. Aber doch, auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Pick. Habt ihr noch was zu dem zu Braswell?
Ich habe meinen Case gemacht. Und ich hoffe, ihr, wenn ihr ihn euch anschaut, seht es ähnlich, dass er zumindest, sollten wir einen Second-Round-Pick kriegen, der hoch genug ist, auch eine Wahl wert wäre. Nur ganz kurz am Rande, Job Robinson war bei mir da auch sehr hoch, aber war schon weg. Der ging weit vorher. Entsprechend hatte ich da nicht die Chance zu wählen in dem Moment. Bin aber zufrieden mit Braswell.
Ja, ich glaube, damit könnten die Bears zufrieden sein. Job Robinson, den du angesprochen hast, hatte ich auch in einem meiner unzähligen Mocks irgendwann, aber eher so Ende Runde 1. Ich habe auch mal überlegt, mit den Bucks an 26 zurückzutraden. Da wäre Job Robinson so ein Sweet Spot, den ich mir überlegen würde. Ja, ich bin in eine ähnliche Richtung gegangen, aber mit einem anderen Spieler. Und da habe ich so ein bisschen gestruggelt zwischen Adisa Isaac und Jonah Ellis. Und ja, ich habe mich jetzt spontan nochmal umentschieden, weil beide waren noch da. Ich mag eigentlich das Profil von Jonah Ellis zum Beispiel sehr, sehr gerne. Denn Jonah Ellis bringt unglaublich viel Potenzial mit, aber für mich auch deutlich mehr Fragezeichen. Und ich glaube, wenn du versuchst, hoch einen Edge-Rusher zu picken, dann willst du was relativ Sicheres haben. Deshalb habe ich mich für Adisa Isaac von Penn State entschieden. Wir haben eben über Job Robinson gesprochen, Penn State auf der anderen Seite bei Penn State. Und ja, 6 Fuß 4 groß, nur 247 Pfund, kann gut und gerne noch ein bisschen was draufpacken, aber hat eine gute 40-Time mit 4-7 für einen Edge-Rusher, einen guten Shuttle gelaufen. Und ich glaube, das ist auch so ein Spot, wo du gut an Edge gehen kannst. Ne? Du mit Braswell, du hast Isaac, du hast Jonah Ellis, du hast so ein paar sehr, sehr interessante Spieler da und du hast das Need schon erwähnt. Und bei Adisa Isaac ist es so ein bisschen so, dass er sowohl in Two-Point als auch in Three-Point-Stances sehr, sehr komfortabel ist und ist halt sehr, sehr versatil als Pass-Rusher. Ne? Viele Pass-Rush-Moves, die bringt er auf jeden Fall mit, hat sehr, sehr effektive Hände. Und ich glaube, dass der diese Moves sogar noch ausweiten kann. Und er hat halt einen guten, starken Frame mit fast 6,5 und 250 Pfund und fast 34er Arme. Ich glaube, das passt vom Profil ganz gut. Wie gesagt, noch ein paar Pfund drauf. Zeigt auf jeden Fall oder hat auf jeden Fall gezeigt, dass er sich entwickeln kann. Und was ich mit am meisten an ihm eigentlich mag, ist sein Motor und sein Football-IQ. Denn er kann in verschiedenen Systemen spielen, er erkennt Plays relativ schnell und ist so ein bisschen ein Allrounder. Das finde ich alles immer ganz, ganz nice bei ihm. Wo er so ein bisschen struggelt, ist so sein Hand-Placement. Da muss er auf jeden Fall dran arbeiten. Aber ich glaube, dass das ein Punkt ist, der auf jeden Fall coachable ist. Und tendiert so ein bisschen in die Richtung, sein Gap zu früh zu verlassen. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, dass er zu schnell um den Block rum will und dann aber sein Gap freilässt. Das sind so zwei Kleinigkeiten, aber wie gesagt, in der zweiten Runde ist das, denke ich, ein Prospect, mit dem man sehr, sehr gerne geht. Du adressierst damit ein Need und ja, du steckst weiter Ressourcen in die Defense. Man kann gut und gerne darüber diskutieren, weiter in die Offense zu gehen, ne? Weil auch da ist natürlich ein absoluter Sweet Spot für Wide Receiver. Und deshalb, glaube ich, relativ spannend. Zweite Runde, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr attraktiv. Poles hat ja schon was in die Richtung gesagt, als er gefragt wurde, warum die Picks für Spieler weggetradet wurden. So nach dem Motto, dass die Qualität dann doch ab Mitte der Runden schnell abflacht durch NIL und Co. Ne? In den die College-Spieler verdienen immer mehr Geld, viele gehen zurück ans College, immer noch die Corona-Nachwehen und so. Deshalb, ja, früh viel picken und das ist mein Pick mit Adisa Isaac.
Ja, man muss ja auch betrachten, dass die Prospects immer noch coachable sind. Also es sind ja keine Prospects, die aus dem College kommen und so geschliffen sein müssen, dass sie ultimativ direkt in die NFL übertragbar sind. Also wir haben ja immer noch einen Coach für die Defensive Line und gerade so Sachen wie, was du gesagt hast, eine Schwäche, dass er die Gap zu schnell verlässt oder so. Wenn er einen hohen Football-IQ hat, dann wird man ihm das auch noch da bringen können und dann wird er sich auch noch verbessern können. Deswegen, ich finde in Runde 2 Edge Rusher einen sehr guten Pick und wenn ich Draftkapital hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch so gemacht, aber ich gehe da leider leer aus.
Gut, dann würde ich fast schon sagen, gehen wir weiter. Ich meine, es gibt ja hunderte Spiele, über die man diskutieren kann. Gerade in meiner Situation kann man über diverse Wide Receiver sprechen. Ob große physische Wide Receiver wie Xavier Leggett oder wen haben wir da noch? Wen haben wir noch Großes in Runde 2? Ah, fällt mir bestimmt schon. Fällt mir bestimmt gleich noch was ein. Ist mehr Slot. Aber du hast Keon Coleman oder so, ne? Ist auch sehr, sehr physisch am Catchpoint, gute Hände. Du hast aber auch im Slot natürlich unfassbare Spieler, ne? Da hast du Ricky Purcell im Slot. Du hast Roman Wilson da, der eventuell, weil es gibt ein paar gute Slot-Guys, ne? Die da gehen könnten. Und ja. Deshalb, da glaube ich halt auch, wenn man nicht Wide Receiver in Runde 1 geht, könnte das ein Szenario sein, in dem man, ja, in Runde 2 in Richtung Wide Receiver schielt. Aber das tun wir hier nicht.
Exakt. Deswegen rutschen wir noch einfach direkt in die dritte Runde. Entschuldige, dass ich da so abrupt abgerissen habe. Aber ich denke, in Anbetracht der Picks, die wir noch vielleicht noch haben, rutschen wir auch direkt in die dritte Runde zu dem nächsten Pick, außer ihr habt vorher noch irgendwas da stehen. Und zwar einem regulären Pick, da dürfte Matthias jetzt auch wieder mitreden, schätze ich, dem Drittrunden-Pick Nummer 75. Korrekt?
Yes, genau. Ich bin auf unserer Linie geblieben und bin auch hier bei unserem Pick geblieben. Und zwar, ja, die Sache ist die, ich habe, wie ich es bei 9 auch schon angerissen habe, ein bisschen Offensive-Line-Trauma. Und auch wenn ich weiß, dass ich bisher Edge noch nicht adressiert habe, ist es für mich auch dieses Mal ein Pick auf der offensiven Seite geworden. Wir waren letztes Jahr eine Top-10-Defense, vielleicht sogar stellenweise Top-7, Top-5. Klar, es fehlt der Edge 2, werde ich aber am Ende der Folge noch was dazu sagen. Bei mir ist auf Nummer 75 ist es Cedric Van Praan geworden, Center von den Georgia Bulldogs. Neben JPJ, der vielversprechendste Prospect auf Center, man muss sagen, da ist natürlich schon ein Tierunterschied zwischen Jackson Powers Johnson und Cedric Van Praan. Aber in meinem Mock sind wir eben nicht in der Range, um JPJ ansatzweise irgendwie zu landen. Und Van Praan passt ähnlich wie JPJ auch sehr gut in die Philosophie von Powers. 6'4" groß, 298 Pounds. Zum Vergleich, unsere anderen beiden Center, nenne ich es mal, mit Ryan Bates und mit Coleman Shelton, sind auch beide 6'4" und um die 299, 300 Pounds schwer. Sind also in einer ähnlichen Range, was das angeht. In seinem Sophomore-Year hat er hat er halt nicht in seinem Sophomore Year. In seiner Karriere hat er 43 Spiele für die Bulldogs gestartet und im finalen Jahr wurde er sogar ins Second All-American Team sowie ins First SEC, All-SEC Team gewählt. 2023 hat er sogar den SEC Award, die Jacobs Blocking Trophy gewonnen und die wird verliehen an den besten Blocker der SEC. Ich habe es gerade schon angesprochen, er passt in die Philosophie und wenn wir daran denken, was ist Philosophie, wir hatten es gerade auch schon angesprochen, Ryan Poles mag Athletik auf Center. Van Pran ist ein Athlet. In der Highschool war er neben Football Player war er auch ein Track and Field Guy. Er war im Track and Field Team und ich finde auch sein Tape zeigt es. Er hat eine gute Kombination aus funktionaler Stärke mit einem sehr gut gebauten Frame, 1,94 mit 135 Kilo, hat einen hohen Football-IQ und war ein Leader in Georgia. Und wenn wir was brauchen, vor allem auch in der Offensive Line, sind es Leader und Leute, die sich entwickeln können und da einfach die Führungsverantwortung an sich nehmen können. Für mich ja ein sehr interessanter Prospect und wenn er an 75 in der dritten Runde noch da ist, würde ich ihn, auch wenn ich im ersten Pick schon auf O-Line gegangen bin, mein Trauma muss beseitigt werden und ich habe da Cedric Van Pran als unseren Prospect an 75.
Ja, finde ich gut. Ich muss auch sagen, ich glaube, ohne das jetzt groß zu spoilern, das war mit einer der ersten Mockdrafts, die ich gemacht habe, in denen ich nicht in Richtung Van Pran geschielt habe. Natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich JPJ in Runde 1 für mich oder für die Bears gedraftet habe. Bei vielem gehe ich mit, was du über Van Pran gesagt hast, gerade so das Leadership und den IQ. Ich habe ihn als nicht so guten Athleten gesehen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich mag die Size, ich mag ihn als vom physischen Aspekt her. Mir ist er ein bisschen zu statisch und deshalb fällt er halt auch in Runde 3, weil er meiner Ansicht nach nicht das athletische Profil, natürlich wenn man mit JPJ vergleicht, ist natürlich auch irgendwie Äpfel mit Birnen, ne? So ein First-Round-Pick und ein Third-Round-Pick ist natürlich auch irgendwie gemein, die auf oder die im direkten Vergleich zu haben. Für mich ist aber Van Pran auf jeden Fall ein Top 4 Center in dem Draft Minimum. Zach Frazier wäre wahrscheinlich noch einer, den man nennen könnte zwischen Runde 2 und Runde 3, je nachdem, eher in Runde 2. Ich glaube nicht, dass er so weit fällt. Aber ich mag Van Pran. Und vor allem, wenn du ein Projekt auf Center draften willst, ist das, glaube ich, so ein Spot, in dem du ihn relativ gut kriegst. Es gab auch wenige Mocks, in dem er an der Stelle nicht mehr da war. Heißt natürlich nichts, aber ich weiß nicht, wie hoch Ryan Poles bei ihm ist, weil ich da bei mir so ein bisschen das athletische Upside fehlt. Aber so als Center-Projekt mit absoluten Character, ja, wie man es nennen, mit Punkten, die man hervorheben muss irgendwie, finde ich, ist Van Pran auf jeden Fall auch ein My-Guy von mir. Ich mag ihn unglaublich gerne, vor allem in Runde 3.
Ja, also ganz kurz, nur ganz kurz. Ich brauche, glaube ich, auch nicht viel mehr sagen zu Van Pran. Ich sehe es aber ähnlich wie Marc und auch das meiste, was ich gelesen habe, soweit fehlt da so ein bisschen Athletik. Das, was er nicht so ganz rausholt, nicht so ganz rausgeholt hat. Und entsprechend die Frage, ist es dann ein Poles-Guy oder nicht? Aber als Entwicklungspotenzial ist sicherlich auch in der dritten Runde möglich.
Also ich finde schon, dass er ein ziemlich guter Athlet ist. Vor allem, was ich so gesehen habe mit seiner, er ist sehr explosive, er kann sehr schnell ins erste Level kommen und dominiert da auch ziemlich gut. Wo vielleicht auch unter Athletik fallen kann oder auch unter Athletik fällt, er hat Schwierigkeiten, seine Core Strengths langfristig aufrechtzuerhalten. Also er hat da ein bisschen Balance Issues, ist aber, wie gesagt, haben wir auch schon vorhin angesprochen, er ist ein Third-Round-Rookie. Es kann nicht alles direkt perfekt sein. Und gerade Core Strength ist ja was man sehr gut trainieren kann. Deswegen, nobody's perfect. Und für mich hat er auf jeden Fall sehr gutes Potenzial.
Ja, ich meine, die Frage ist halt, reicht die Athletik in einem Zone-Scheme, wie wir das spielen, aus? Oder ist es dann gerade genug Athletik für so ein typisches Man-Gap-Scheme? Aber mein Gott, ne?
Nee, aber auch. Ich sage, ich mag ihn. Also, wenn man das kritisiert, ist es so ein bisschen für mich die laterale Quickness. Aber mir fällt es halt auch extrem auf, weil ich super viel JPJ geguckt habe. Und nur weil einem Center, das im Vergleich zum besten Center im Draft ein wenig abhanden kommt, heißt es ja nicht, dass er ohne, also die sind ja eh anathletisch, ne? Guck mal, die wiegen ja fast das Doppelte von uns und sind trotzdem mindestens genauso athletisch wie wir. Und ich mag auch sein Handplacement, ich mag ganz viel bei Van Pran, weil er Kraft hat, weil er gerade gegen den Run hervorragend ist.
Ja, und super hohen IQ, um das kurz einzuwerfen, ja. Also ja.
Und ab, wie Matze gesagt hat, ab Runde 3 kommen halt so ein paar Punkte mehr. Du draftest aber auch nicht in Runde 3 einen Sure-Shot-Starter wie in Runde 1 oder den du zumindest in Runde 1 haben willst, ne? Ja. Deshalb hat definitiv für einen Third-Round-Pick extrem hohe Chancen oder eine hohe Wahrscheinlichkeit in meiner Ansicht für die Bears mittelfristig Starter zu werden. Und wenn du einen Starter in Runde 3 findest, hast du schon mal viel richtig gemacht.
Total. Und man hat ja mit Shelton und mit Bates auch zwei Center im Kader. Klar, Bates hat einen 2-Jahres-Vertrag, Shelton hat einen 1-Jahres-Vertrag. Das heißt, mit Van Pran würde man dann auf jeden Fall langfristig denken. Heißt ja nicht, dass er von Anfang an starten muss. Also er kann ja auch erstmal noch lernen. Und wie, Marc, wie du schon sagst, man muss da nicht einen Immediate Starter bekommen in Runde 3. Wäre natürlich schön, aber Wunschdenken.
Zum nächsten Pick. Marc, magst du zuerst?
Nee, ich glaube, ich weiß nämlich, was Matze danach pickt und das sticht sich mit mir, deshalb leg du mal vor.
Alles klar, mach ich zuerst. Also, Matze hat es gerade angesprochen, wir haben ja zwei Veteran-Center gesigned, die sich ziemlich hart battlen werden. Deshalb wusste ich jetzt nicht, ist da noch Platz für einen Drittrunden-Rookie, der doch irgendwo, wo man doch irgendwann erwartet, okay, der muss auch irgendwann mal was liefern, so halbwegs, auch wenn er Zeit hat zu lernen. Deswegen habe ich mir gedacht, keine Ahnung, was mit Keenan Allen wird. Der hat es ein bisschen mit Verletzungen. Der hat jetzt bis zum Ende des Jahres hat noch keine Verlängerung. Vielleicht verlängern, vielleicht auch nicht. Er ist auf der älteren Seite von vom Wide Receiver, wird jetzt 32, wird 33, glaube ich, dieses Jahr. Und habe mir geguckt, was ist noch da? Und da dachte ich, komm, warum nicht? Wir draften einfach mal NFL Royalty und draften von USC guten Kumpel von Caleb Williams, Brandon Rice, der auf der lang oder der langfristig auch die Keenan Allen Rolle übernehmen kann, ist ein wirklich, wirklich guter Route Runner, also sehr intelligenter Route Runner, wie er immer beschrieben wird, hat sehr lange Strides, das heißt, er nimmt sehr viel, nimmt auch sehr schnell den Platz übers Feld ein und lange Arme, gute Hände, hat auch Probleme, ansonsten wäre kein Drittrunden-Prospect, klar, aber ansonsten für mich da in dem Moment der Pick und wir haben die Verbindung mit Caleb Williams.
Ja, spannend. Vor allem, weil du zweimal Wide Receiver gehst, du loadest den Raum. Finde ich einen guten, ich finde es sogar tatsächlich einen guten Ansatz. Habe ich auch schon viel gelesen, dass man in diesem Draft mehrfach auf Receiver gehen könnte, weil die Klasse halt so enorm gut ist. Und ich glaube, bei Brandon Rice spielt natürlich auch mit rein. Ich habe es auch überlegt, ich komme da aber gleich noch zu. Aber alleine die Connection zu Caleb Williams, man sieht immer wieder, dass so Tandems, die im College gemeinsam gespielt haben, weniger Zeit brauchen, um in der NFL anzukommen. Und Brandon Rice mit 6'2", eine stabile Größe, ist auch ein physischer Receiver, war bei USC so die Anspielstation Nummer 1 von Caleb Williams und bis zu dem Zeitpunkt gehen etliche Receiver, dann sieht man erstmal, wie stark die Klasse überhaupt ist und ist auf jeden Fall ein interessanter Pick, vor allem, weil du ja schon mit Brian Thomas diesen Deep Threat, diesen großen Speedster in Runde 1 gepickt hast.
Ja, genau, das war, was mir wichtig war, genau in dieser tiefen Wide Receiver-Klasse, die ja auch danach noch und auch noch Talent hat, klar. Aber mir war es wichtig zu sagen, okay, ich hab den Speedy Guy, der erstmal auch dann die Rolle Outside übernehmen muss und hole mir dann einen Spieler aus dieser Klasse, der einen sehr hohen Football-IQ hat, der, was mir dann in seinem Draft-Profil auch in entgegengestochen ist, war sein impressive Blocking, sein sehr, sehr gutes Blocking, das sicherlich auch wichtig ist in unserem Scheme. Und entsprechend Ja, einfach den Football-IQ, die Intelligenz, das Training, was er von seinem Vater mitgekriegt hat, entsprechend, wo er sagt, okay, im Zweifel machen wir mit dem Football-Blatt einfach nichts verkehrt.
Mutze? Ja, ich finde Brandon Rice wirklich einen sehr spannenden Prospect. Arne, du hast schon angesprochen. Gemeint mit, also wenn du schon im College zusammengespielt hast, dann ist die, ja, der Übergang in die NFL nicht mehr ganz so hart und ich glaube, da ist dann schon eine gewisse Chemistry da, beziehungsweise ich glaube es nicht, es ist so. Und ich mag sein Skillset, ich mag den Prospect an sich. Ich hätte ihn auch gern gepickt, hatte aber natürlich keinen Pick dementsprechend und in der vierten Runde, wenn ich an 122 pick, ist der definitiv schon weg. Deswegen Brandon Rice, cooler Prospect, wenn man die Chance hat, ihn in der dritten Runde zu picken, ja, wird für mich nichts dagegen sprechen.
Ja, dann starte ich mal rein. Meine dritte Runde. Um das vielleicht nochmal für euch zu sagen, wir fassen unsere Mocks nachher nochmal zusammen, damit ihr auch da einen Überblick habt. Das ist natürlich jetzt viel durcheinander. Ich bin in Runde 3 mit einem Prospect gegangen, das ich vielleicht ein bisschen höher sehe, andere vielleicht ein bisschen tiefer. Vielleicht ist es auch ein kleiner Reach. Aber ich bin tatsächlich mit einem Wide Receiver gegangen, ähnlich wie du, Arne. Aber mit Johnny Wilson. Johnny Wilson aus Florida State. Ja, ich bin mit Johnny Wilson gegangen, weil es eine coole Edition ist zum aktuellen Receiver Room. Weil man darf nicht vergessen, wir haben immer noch Tyler Scott als relativ kleinen Speedster. Da muss man sagen, ist Johnny Wilson ein ganz anderer Spielertyp. Johnny Wilson ist 6 Fuß 6 groß, wiegt 231 Pfund. Also ein physisches Monster. Also der Typ ist riesig, der Typ ist schwer, der hat Zehnerhände, der hat eine Wingspan von 84,5, das sind Tackle-Maße, hat einen 4-5er 40-Yard-Dash gelaufen, ist jetzt nicht wie Brian Thomas, dieser klassische Speedster downfield, aber bringt gerade in der Red Zone richtig, oder bringt richtig viel mit, ist ein riesengroßes Target. Und ja, Johnny Wilson, Florida, manche haben ihn sogar als ersten Florida-Receiver, ne? Manche haben ja Keon Coleman relativ spät, aber ich mag seine ja, Foot-Quickness, sein Foot-Speed und seine Change of Direction, gerade auch für die Größe. Da ist das Ganze überraschend smooth einfach, muss man wirklich sagen, wenn man Tape von ihm guckt, dann sieht das schon für die Größe, also sieht das schon sehr, sehr sexy aus. Vor allem ist es ein bisschen so, dass man denkt, ein Mensch mit dieser Größe dürfte sich nicht so smooth bewegen. Dann spielt er mit unglaublicher Energie, ist ein Above-Average-Blocker. Auch das braucht dieser Wide-Receiver-Room, glaube ich. Und gerade auch aufgrund des Frames, so outside von seiner Reichweite fängt er Bälle, hat richtig gute Hände, mag ich sehr gerne. Negativ ist vielleicht so ein bisschen, dass er unterdurchschnittlich oder unterdurchschnittliche Start-Stop-Explosivität mitbringt. Ist ein bisschen zu groß, um wirklich twitchy zu sein. Ist ein bisschen inkonstant bei seinen akrobatischen Catches, von denen er viele hat, aber da die bringt er oft nicht zu Ende. Und ist so in Tight Space nicht so gut und das limitiert ihn so ein bisschen. Hatte jetzt letztes Jahr in 10 Spielen 41 Receptions und 617 Yards, aber ich glaube, in diesem Spot, zu dem man ihn draftet und diese Rolle, die er einnehmen soll, kann der eine interessante Edition sein. Wie gesagt, ist ein bisschen Reach, aber ich mag einfach das Profil dieses Spielers.
Ja, ist super, super spannend, Marc. Die Wide Receiver Klasse ist ja wirklich richtig tief dieses Jahr und wir haben es doch geschafft, irgendwie den gleichen Spieler zu picken. Also ich habe Johnny Wilson auch. Ich habe ihn, du sagst, bei dir ist es ein Reach, bei mir ist es vielleicht ein bisschen, okay, da muss das Board schon sehr gut fallen. Ich habe ihn in der vierten Runde bei 122, also es sind ja fast 1,5 Runden Unterschied bei uns. Ich kann bei den Pros nur zustimmen, weshalb ich glaube, dass er einfach ein bisschen fallen könnte, ist, er ist meiner Meinung nach nicht der beste Route Runner aufgrund seiner Size. Ich meine, er ist über 2 Meter groß und wiegt 104 Kilo. Und seinem Gewicht wirkt er öfter mal ein bisschen stiff und er hat einen ziemlich ja, begrenzten Route Tree, was, glaube ich, in Comparison zu dann den erfahrenen Defensive Backs in der NFL, ja, ich glaube, die wissen das auszunutzen und ich glaube, die wissen, ihn dann in die Situation zu bringen, wo er wirklich dann nur auf sein Contested Catch reduziert werden kann, und wenn die Defensive Backs, vor allem die erfahrenen Defensive Backs, den Rest wegnehmen können, kann er da schon sehr limitiert werden. Aber ich habe es schon in sehr vielen Episoden durchklingen lassen. Ich bin ein Riesenfan von einem sehr großen Receiver, weil wir den einfach noch brauchen in unserem Roster. Und Johnny Wilson ist genau das. Du hast die Maße schon angesprochen. Und auch in Verbindung mit seinem Blocking sehe ich das als sehr gute Addition. Und ich bin auch großer Johnny Wilson-Fan.
Ja, also es hört sich auf den ersten Blick und sah auf den ersten Blick wie ein ordentlicher Pick aus an der Stelle. Ich glaube, ihr findet euch da irgendwo in der Mitte. Ja, ob es jetzt ein Reach war oder nicht, kann man, glaube ich, kann man drüber diskutieren. Ist halt immer die Frage, was ist denn an Wide Receiver danach dann noch zu haben? Oder was ist denn überhaupt im Design schon von Bord? Ansonsten, das Einzige, was mich stört, ist halt das, die Hände teilweise, weil er auch ein paar frustrierende Drops wohl hatte. Aber im Grunde, mein Gott, ne, das ist ja nichts, was man nicht lernen kann, im Grunde Konzentration, ne, da zu finden. Aber, ja. Wenn wir jetzt weitergehen, ich hatte ja noch einen Drittrunden-Pick traded aus meinem First, also einem Trade in der ersten Runde, die 97. Den habe ich auch noch mal nach hinten getradet, weil ich dachte, komm, müssen wir auf eine entspannte Anzahl an Picks kommen, mit den Patriots für die 103 und den 137, also einmal noch in der vierten und einmal noch in der fünften Runde. Und da bin ich dann in beim 103-Pick, ich glaube, sonst kommt direkt die 122, ne? Mit dem 103-Pick dann endlich auch für einen Center gegangen. Ich dachte, ohne komme ich ja auch nicht raus aus dem Draft. Und hab mich da entschieden für Bo Limmer von den Arkansas Razorbacks. Hab mir, weil ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen später im Draft und dann musste ich echt ein bisschen gucken, echt ein bisschen suchen. Ist ein guter bis sehr guter Athlet, hat einen sehr hohen IQ, oder O-Line-IQ, was das angeht. Hat natürlich seine Schwächen, ja, ist ein bisschen leichter im Anchor, ist zwar stark genug, aber könnte Probleme haben gegen stärkere D-Linemen, gerade wie Chris Jones zum Beispiel oder sowas, aber auch keine Sache, die man nicht unbedingt lernen kann. Und in der vierten Runde, wir haben zwei Veteranen, ich hab's vorhin schon gesagt, und ich glaube, da hat man zumindest jemanden, der Potenzial hat, genug zumindest ein gutes Death Center Prospect zu sein, aber auch ein annehmbarer, guter Starter zu werden. Vielleicht sogar besser.
Ja, zu dem Spieler kann ich gar nicht so viel sagen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Gerade so mit Viertrunden Center setzt man sich ja dann auch nicht so viel auseinander. Nee. Da wird's halt auch schon irgendwann, da sind wir in der Range, dass wir Spieler draften, von denen man nicht zwangsläufig gehört hat, beziehungsweise von denen man, wenn sie mehr als ein Rotational Piece werden, schon überrascht ist, beziehungsweise zufrieden sein kann.
Ja, total. Vielleicht kann ich ganz kurz noch ergänzen. Er ist 6 Fuß 5 groß, 302 Pfund schwer, hat im letzten Jahr 3 Sacks zugelassen bei 422 Pass-Block-Snaps und 9 Hurries, aber ist ein Viertrunden-Pick.
Ja, klingt nach einem ganz guten Prospect. Ich bin da bei Marc. Ich habe nach Runde 3 auch nicht mehr so sonderlich auf Center geschaut, weil wir eben ja auch 2 Center im Roster haben. Und ich glaube, wenn dann noch 4, 5, 6, 7 Runden Rookie kommt, ja, habe ich mir dann nicht mehr so genau angeschaut. Deswegen, Ben Pran war da meine Grenze. Aber kann bestimmt ein spannender Prospect sein. Danke fürs Einlesen, Arne.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich gehe mal davon aus, da Matze ja seinen Viertrunden-Pick mit mir schon geteilt hat, dass du dem nicht mehr so viel beisteuern kannst. dann würde ich noch einen neuen Spieler ins oder ja in den Ring werfen, und zwar Leonard Taylor III ist ein Defensive Liner aus Miami. Ist 6 Fuß 4 groß, wiegt 303 Pfund und mochte ich eigentlich ganz gerne. Ist relativ athletisch, läuft eine 5-1-2-40. Ist so ein bisschen das Pendant beziehungsweise das Gegenteil zu Dino Dex. Denn er hat so, ja, ich sag mal, einen ziemlich guten Get-Off, reagiert sehr, sehr schnell auf Snaps, ist da ein bisschen schneller in seinem Stand und ist darüber hinaus, wie Dexter auch, sehr, sehr stark und physisch. Hat eine, ja, gute Quickness für seine Größe und ich mag auch seine Pass-Rush-Moves eigentlich, denn er hat immer wieder so einen Motor, er hört nicht auf, er ist relentless, er zieht bis zum Ende durch und hat daher die Möglichkeit, auch immer wieder gerade Coverage-Sacks zu landen. Gerade was so seine Production jetzt schon betrifft, kommen wir aber auch in seine Concerns so ein bisschen, denn seine Production ist so ein bisschen underwhelming. Wenn er Sacks holt, sind das Coverage-Sacks. Das heißt, er kommt nicht schnell zum Quarterback, ist so ein bisschen shaky in seiner Gap-Disziplin, finisht auch seinen Pass-Rush nicht hundertprozentig immer und hat auch hier und da mal Probleme mit dem Pad-Level. Aber ich glaube, dass wir Tiefe in der Defensive Line brauchen, selbst wenn in unserem Case Dexter der klare Starter sein wird, wäre Leonard Taylor der Dritte auf jeden Fall eine interessante Edition aus Miami, durch den man ein bisschen mehr Tiefe in die Defensive Line kriegen würde.
Das ist sehr interessant, dass Leonard Taylor da dein Pick ist an 122. Ich habe auch über ihn nachgedacht an der Stelle, weil ich auch genau wie du gedacht habe, wir brauchen einfach noch tief in der D-Line und bin aber am Ende bei einem anderen Spieler gelandet, aber ich lasse trotzdem Matthias noch was dazu sagen. Mir gefällt Leonard Williams und denen, die bei mir noch da waren, auch sehr, sehr gut.
Leonard Williams wäre Hammer, aber es ist Leonard Taylor. Meinst,
ja, Leonard Taylor, du hast absolut recht. Leonard Taylor auch entsprechend gut. Und Matthias?
Ja, Arne, das war gerade eine super Überleitung schon zu deinem Pick. Ich wollte da eigentlich nur noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Und zwar, ich wollte einfach nur noch sagen, dass Taylor, glaube ich, sehr... Die Definition von Rohdiamant. Er ist ein super Athlet und ich glaube, mit einem gewissen Coaching-Schliff kann da schon sehr viel daraus entstehen, aber er ist natürlich sehr roh. Coaching ist da eine ganz, ganz große Thematik bei ihm, aber er hat auf jeden Fall das Potenzial. Mehr wollte ich gar nicht mehr sagen und ich wollte jetzt auch gar nicht deine Überleitung zerstören, tut mir leid.
Alles gut, alles gut. Ich habe mich an der Stelle zwischen McKinley Jackson, Taylor und Mason Smith entscheiden müssen. Ich dachte, ja, die Line Death brauchen wir noch und bin dann an der Stelle eher noch mit Mason Smith gegangen. Ja, er hat im Gegenzug zu Taylor hat er nicht die starke First Step Explosiveness. Also er ist ein bisschen slower off the ball. Ich glaube, da reiht er sich dann ganz gut an mit Dex vom College, was vom College angeht. Ist aber auch ein guter Athlet. Er hat sehr lange Arme. Er ist 6 Fuß 5 groß, 311 Pfund schwer. Hält gut durch gegen Double Teams. Und hat ein ganz gutes Hand Placement, wenn er das noch trainiert. Wenn es on point ist, ist er sehr dominant. Wenn nicht, ist er ein bisschen reckless und kann da dann auch Probleme haben zu disengagen aus dem Block. Was auch eine seiner größeren Schwächen ist, wie mit dem Slower Get-Off.
Ja, ist witzig. Du gehst ja all in LSU gefühlt so ein bisschen, ne? Auch Mason Smith, auch LSU Defensive Line. Auf der anderen Seite von Brian Thomas so ein bisschen. Auf jeden Fall spannendes Spiel auch. Allein mit der Größe, ne? Mit 6'5", mit einem Gewicht von 306 Pfund. Auch ein 40-Yard-Dash von 501 ist für die Maße natürlich extrem, ja, agil auch irgendwo. Ich mag seine Size und seine Short-Area-Quickness so ein bisschen als Defensive Tackle. Hat ein ich mag den Getoff sehr gerne tatsächlich, anders als du. Ich finde, dass er sehr, sehr gut aus den Stands rauskommt und auch den Pop in seinen Hands irgendwie. Mhm. Ja?
Ja, also ganz kurz zu seinen Händen oder Armen. Er hat 35-Inch Arme, also er hat schon eher so, ja, sagen so Orang-Utan-Arme. Er kann, wenn er nicht so groß wäre, würden sie wahrscheinlich auf den Boden schleifen. Und das macht sich auch viel aus gegen Center, die dann doch meistens eher kürzere Arme haben.
Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass er, obwohl er so lange Arme hat und die auch gerade dann gut gegen Guards einsetzen kann, finde ich, dass er auf jeden Fall seine Hands-Usage verbessern muss. Das ist auf jeden Fall was, was so eines der größten Kritikpunkte ist. Und was ich ähnlich sehe zu Dexter, ist so ein bisschen sein Pet-Level. Und das ist so das Problem, dass du oftmals bei Defensive-Linern in den mittleren bis späteren Runden hast, dass die, selbst wenn der Get-Off passt, und der passt meiner Meinung nach, aber dass das Pet-Level also inkonstant at its best ist. Ne? Also der das Problem ist, dass er sich selber ganz viel Effektivität wegnimmt, gerade im Bullrush, da er so ein inkonstantes Pet-Level hat. Und das macht es ihm manchmal recht schwer, glaube ich, auch diese Double-Teams, die er eigentlich gewinnen kann, dann zu gewinnen.
Wow. Dann, ich glaube, sonst hat keiner mehr von euch einen Pick. Ne? Ich habe dann ja noch einen übrig, aber den habe ich einfach gedacht, komm, irgendwo brauchen wir auch in der O-Line noch ein bisschen Tiefe. Dachte ich, also ohne Tackle wollte ich jetzt auch nicht rausgehen. Er hat mich dann noch für einen, wie ich fand, spannenden Prospect, aber auch nur kurz. Also, ne, da sind wir irgendwo in einem Metier. Wir haben es vorhin schon angefangen, wo man da auch nicht mehr wirklich ganz tief eingelesen hat. Aber von denen, die noch da waren, fand ich spannend Nathan Thomas von Louisiana.
Ja, finde ich absolut fair in Runde 5. Vor allem hat er so ein, zwei Punkte, die ich schon an ihm mag. Und zwar, dass er schon ein guter Pass-Protector ist. Das mag ich. Sein Run-Blocking lässt dann doch in Runde 5, muss man auch sagen, zu wünschen übrig. Will zu viel im Run-Game, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Er ist sehr, sehr physisch, aber er überpaced im Run-Game halt viel. Hat in der Pass-Protection dann so eine gute Balance irgendwie, hat einen guten Football-IQ, das mag ich. Und er hat, das glaube ich, sein bester Punkt ist so ein bisschen sein Hand-Placement. Das mag ich wirklich gerne. Aber seine Technik an sich, gerade auch in Richtung Functional Strength, lässt irgendwie zu wünschen übrig, was ich gesehen und gelesen habe. Hat nicht so die, man sagt immer violent hands, ne? Der kontrolliert keinen mit seinen Händen und unterpowert so ein bisschen seine Gegner. Gerade on the move in Run Game ist das so ein bisschen das Problem. Und ja, in Space, und deshalb weiß ich nicht, wie der fit wäre, aber ich habe tatsächlich dazu einen Take gelesen zu ihm, da hieß es, has to move better in the run game, better in the phone booth than out in space. So ist auf dem Spot der bessere Pass Protector, aber gerade in diesem Outside Zone Scheme weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die Tackle Klasse ist tief, die Tackle Klasse ist auf jeden Fall talentiert. Deshalb glaube ich, dass Nathan Thomas für die Runde ein interessanter Pick sein kann, wenn wir überlegen, dass wir auch schon mal einen Tackle in der 5. Runde gedraftet haben, der relativ vielversprechend war unter Poles. Warum nicht?
Ja. Damit sind wir mit den einzelnen Picks durch. Ich würde sagen, wir fassen jetzt nochmal alle ganz kurz zusammen. Matze, möchtest du anfangen mit dem kürzesten? Machen wir vom kürzesten bis zum längsten
genau, Draft. Genau, ich fange an, bei mir hat sich das ja alles mit den hier Downtrades und allem in den Rahmen gehalten. Um ehrlich zu sein, es war gar nichts. Ich hatte auch eins.
Absolut im Rahmen dann auch, ja.
Ich hatte an eins Caleb Williams, an 9 Joe Alt, Offensive Tackle, Left Tackle, University of Notre Dame. an 75 weiter in der O-Line mein Trauma hier entgegenwirken mit Cedric Van Brandt, Center, Georgia Bulldogs. Und in Runde 4 habe ich noch Johnny Wilson, den Riesengiganten von den Florida State Seminoles. Und ja, vielleicht hier zum Abschluss, ganz wichtig, was fehlt? Edge. Edge wurde bei mir im Draft überhaupt nicht adressiert. Ich habe mich in dem Szenario jetzt dazu entschieden, Yannick Ngakoue nochmal für ein Jahr zu signen. Ich bin nicht ganz so negativ auf ihm, wie es jetzt Mark beispielsweise ist, haben wir in ein paar Folgen vorher schon diskutiert. Ich würde ihn auch nur resignen, wenn er einem Paycut zustimmt. Also um die 8,5 Millionen wäre so meine Schmerzgrenze bei ihm. Ich glaube, er wäre auf jeden Fall eine gute Übergangslösung. Ich glaube, er hat noch ein, zwei gute Jahre im Tank. Und ja, er hat natürlich seine Schwächen gegen Run. Brauchen wir gar nicht sprechen. Aber er kann Pressure generieren und vor allem mit Montez Sweat auf der Gegenseite glaube ich, dass es für die kommende Saison eine ganz runde Sache sein kann. Und man kann sich dann im nächsten Draft mit unserem First-Round-Pick und zwei Second-Round-Picks stark auf die Edge-Position konzentrieren. Ich hatte natürlich auch überlegt, das hatten wir vorhin schon angeschnitten, nochmal reinzutraden in die zweite Runde oder in die dritte Runde. Aber ich muss sagen, da waren mir unsere Picks, weil das wäre dann ein Second-Round-Pick gewesen, entweder unsere oder der vom Panthers-Trade, war mir dann zu teuer, um da irgendwas zu forcieren und dann in die dritte Runde zu traden. Da habe ich die Picks lieber im nächsten Jahr und schaue, was da für Top-Prospects rauskommen und gehe dann hier wirklich auf den Number One oder Number Two Prospect. Das war meine Herangehensweise und damit hätte ich Edge auch abgedeckt. Und jetzt zu eurem Draft.
Marc?
Ja, also bei mir ist es so gelaufen, ich habe an 1 Caleb Williams gedraftet, an 20 nach dem Downtrade von 9 mit den Steelers, Jackson Powers Johnson, Center Oregon. Dann bin ich in Runde 2 mit dem Pick Nummer 51, auch von den Steelers, mit Adisa Isaac, Edge Rusher aus Penn State gegangen. In Runde 3 dann mit Johnny Wilson, den Matze ja auch in Runde 4 dabei hatte. Und in Runde 4 dann mit Defensive Tackle Leonard Williams aus Miami.
Dann füge ich noch schnell meine Zusammenfassung an. Auf 1 Caleb Williams. Dann auf 18 Brian Thomas Jr. von der LSU. Auf 49 in der zweiten Runde Chris Braswell, Edge Rusher von Alabama. In der dritten Runde an 75 Brandon Rice von der USC. In der vierten Runde 103 Bo Limmer, Center aus Arkansas, von Arkansas Razorbacks. In der Runde 4 122 Marson Mason Smith von LSU, Defensive Tackle, und in Runde 5 137 Nathan Thomas, Tackle von den Ragin' Cajuns, Louisiana. So.
Ja, an alle da draußen, sagt uns gerne, welchen Draft ihr am besten findet. Ich meine, Arne hat sich disqualifiziert, weil er als einziger noch einen 5-Runden-Pick mit eingestreut hat. Natürlich nicht. Schreibt uns gerne privat an, schreibt uns auf Twitter, auf Instagram. Welchen Weg würdet ihr gehen? Habt ihr ganz andere Herangehensweisen? Fandet ihr einen der Drafts so gut, dass ihr sagen würdet, unterschreibe ich, nehme ich sofort mit. Wie ist eure Meinung? Quatscht mit uns, tretet mit uns in den Austausch. Kommt gerne auch, jetzt über den Fanclub haben wir die WhatsApp-Gruppe, wo wir nicht nur Draft-Content besprechen. Wir besprechen da Inhalte zum London-Game. Es gibt Allgemeines, wir haben Sachen zum Fanclub. Es gibt alles Mögliche für euch. Mal gucken, vielleicht geht irgendwann, gehen wir auch mit dem Discord online. Und wir können das eigentlich schon mal teasern, denn das ist jetzt auch fix, dass wir zum Draft live gehen werden. Wir werden zum NFL-Draft live auf Twitch gehen mit den Jungs von den Football Broadcastern. Ihr kennt Rocky auf jeden Fall, die anderen vielleicht auch. Und wir werden euch definitiv noch die anderen, alle weiteren Infos dazu mitgeben. Aber ja, habt ihr dazu noch irgendwelche Ergänzungen? Oder wenn ihr euch gerade so kaputt lacht, weil mir die AirPods rausfallen.
Nein. Also meine einzige Ergänzung ist, schaut auf die Website von der German Bears Cave, german-bears-cave.de. Werdet Mitglied, falls ihr es noch nicht seid. Ganz wichtig, wenn ihr Bears-Fans seid, Genauso wichtig, wenn ihr keine Bears-Fans seid, werdet trotzdem Mitglied, alles gut. Bears-Fans wird man dann so oder so. Und ansonsten bleibt eigentlich nur zu sagen,
Matze ist ein Schwein.
Haut rein. Bear down.
Danke, danke, bear down.
Bear down, ciao.
What was up your sleeve? Did you use it? Or
I don't know. What's up yours?